Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. Oktober 2024 mit der skurrilen Nachricht.
Ökonomischen Nackenschmerzen.
Nordkorea im Ukraine-Krieg.
Russischen Befindlichkeiten.
3,1 Grad.
Dem Börsenticker.
Schamjaff zu Deepfakes in Sudan.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe ja gesagt, ich fange jetzt, wenn ich eine finde, mit skurrilen Nachrichten an. Und es ist tatsächlich so, es gibt viele skurrile Nachrichten. Man muss dann schon gucken, welche der vielen skurrilen Nachrichten bringt man denn mit. Aber eine, die doch ja hängen geblieben ist bei mir, muss ich sagen, war die folgende Nachricht. Thüringer CDU soll sich von Merz distanzieren.
Das habe ich auch gesehen.
So lautete die Überschrift beim MDR am Montag. Der Hintergrund ist, dass die CDU, die SPD und das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, für alle, die noch nicht so genau wissen, ja, eine neue Partei, muss man immer dazu sagen, ne, wie die heißt, verhandeln ja in Thüringen und wollen vermutlich, sage ich jetzt mal, lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, eine Regierung bilden. Und man könnte meinen, damit vielleicht genau das nicht passiert, weil wenn man regiert, dann macht man sich immer auch ein bisschen unbeliebt, ja. Und das ist ja der Trick von Sarah Wagenknecht, nicht zu regieren und am Rand zu stehen und zu stänkern und zu trollen. Ja? So macht man sich ja beliebt.
Ja, genau.
Ja. Und ich vermute, dass sie deswegen da jetzt mal so reingegrätscht ist in diese Gespräche, die wahrscheinlich relativ pragmatisch ablaufen und gesagt hat so, nee, also die Thüringer CDU, die muss sich von Friedrich Merz distanzieren. Warum?
Weil so geht's halt nicht.
So geht's nicht. Nee, so geht's nicht. Nee, weil Friedrich Merz hatte im Bundestag eine Rede gehalten, wo er gefordert hatte.
Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren.
Und da muss man, und das ist selten, Friedrich Merz ja auch mal zustimmen an der Stelle.
Das war wirklich auch, was da so in den Socials los war. So, boah, so redet ein Bundeskanzler. Kurz danach hat er bestimmt wieder irgendeinen Stuss von sich gegeben.
Ja, irgendwas mit Gendern. So, und ich finde das ganz gut, dass die CDU da jetzt so ein bisschen was abkriegt. Die haben halt sofort gesagt, ja, sie verbitten sich hier bundespolitische Reingrätschen und so, die soll mal alles still sein. Ich finde, die haben es nicht besser verdient, weil die sich ja komplett auf die Grünen als Feind eingeschossen hatten und auch wirklich eine bundesweite Anti-Grünen-Kampagne auch in diesen Landtagswahlkämpfen geführt haben und meiner Meinung nach deswegen ein bisschen mit Schuld daran tragen, dass die Grünen aus dem Landtag geflogen sind und deswegen natürlich als Gesprächspartner nicht in Frage kommen. Deswegen, ey, viel Spaß mit diesen Clowns vom BSW. Wobei die Landeschefin, glaube ich, ja, Katja Wolf heißt die, die scheint relativ pragmatisch zu sein und ja, mit der scheint man gut reden zu können und so. Mhm. Ja, solider Eindruck, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also da gab es jetzt gerade auch irgendwie so eine Nachricht, weil irgendjemand hatte dann auch auf Blue Sky oder so geschrieben, ja, die machen doch da, die distanzieren sich auch von der AfD oder die machen Politik gegen die AfD. Mhm. Das stimmt auch nicht, weil die schon darüber nachdenken, zum Beispiel mit der AfD zusammen einen, wie war das, Untersuchungsausschuss wegen Corona ins Leben zu rufen. Also da sind sie sich dann wieder einig mit der AfD, wenn es um Corona geht. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Bindeglied zwischen verschiedensten radikalen Gruppen. Naja, und die ist davon ausgegangen, also Katja Wolf jetzt, dass sie, also das BSW, mit der CDU und der SPD sich noch dieser Woche einigen könnten. Und zwar auf ein, schreibt der MDR, Friedensbekenntnis.
Ah, das Friedensbekenntnis.
Das Friedensbekenntnis.
Natürlich. Ja. Wollten die das nicht nur irgendwie in die Präambel schreiben, damit Sarah die Fresse hält und sie da ordentlich Politik machen können im Land?
Ich weiß nicht was, also es ist Ende der Woche und ich habe jetzt nichts Neues mehr gehört. Vielleicht haben sie sich doch noch nicht einigen können oder sie einigen sich dann wie immer heute Nachmittag oder morgen. Es ist ja unser Schicksal als Sendung, die immer freitagmittags aufgezeichnet wird.
Vielleicht sollten wir einfach samstags aufzeichnen.
Na, dann muss ich am Wochenende arbeiten.
Ja, das ist auch blöd, ja. Nee. Und wir wissen ja, Arbeit macht krank.
Absolut.
Krebs, Arbeit macht Krebs, wie wir in der Vrindwissenschaft vor zwei Sendungen gelernt haben.
Ist das so?
Ja, Erwerbsarbeit, also angestellte Erwerbsarbeit macht Krebs. In der letzten Folge haben wir gelernt, stehen macht krank. Jetzt suchen wir halt Jobs, die man, für die man weder sitzen, also Erwerbsarbeit sitzen machen, noch stehen machen. Und also bisher sind wir nur auf Schlaflabor. Ja, Schlaflabor.
Schlaflabor.
Probande im Schlaflabor.
Beim Spazierengehen Podcasts aufzeichnen. Geht vielleicht auch. Jedenfalls sind wir eigentlich durch Sarah Wagenknecht direkt beim Thema Ukraine. Und da blubberte eigentlich auch schon Ende der letzten Woche, also vor einer Woche, so ein Thema an die Oberfläche, zumindest in den englischsprachigen Medien, das jetzt so richtig in dieser Woche überall angekommen ist, Nordkorea. Nordkorea schickt Truppen nach Russland, die dann irgendwie im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen werden. Daran gibt es inzwischen keinen Zweifel mehr, weil in Russland war auch diese Woche das Treffen der BRICS-Staaten. BRICS ist kurz für die Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Inzwischen sind noch ein paar andere dazu gekommen. Ja?
Ich finde immer so, ja, die Gründungsmitglieder. Also das BRICS ist erstmal eine Bezeichnung, die die Ökonomen diesen aufstrebenden Staaten gegeben haben.
Das stimmt.
Und daraus haben die so eine Selbstbeschreibung abgeleitet, als wäre es sowas wie die NATO oder die UNO. Und ich finde, man muss immer mal wieder darauf hinweisen, das ist eine Neigungsgruppe, die sich diesen Begriff zu eigen gemacht hat. Mehr ist das nicht. Klingt immer so, als wäre das ein internationales Vertragsding, sie und ne. Ist ja nicht.
Jein, also die haben sich schon gegründet, 2006 dann irgendwann und haben 2010 Südafrika dazugenommen. Ich glaube, da wurden sie schon etwas länger als BRICS bezeichnet von den Ökonomen, aber das ist jetzt eine Vereinigung.
Ach,
mit echten Mitgliedern, ja.
Ach, wie krass. Und die haben Verträge
ja,
und so,
die
oder
die
was?
Haben eigenes Logo auch und es gibt auch Beitrittskandidaten, jede Menge sogar, die da mitmachen wollen. Und sie haben letztes Jahr ja neue Mitglieder aufgenommen, nämlich Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Naja, es ist immer noch ein Unterschied zwischen Mitglieder aufnehmen und wir laden euch zu unseren Konferenzen ein. Also ich bin da nicht, also ich, das wäre mir völlig neu. Das wäre mir wirklich völlig neu.
Ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel dazu, den ich ja natürlich in Vorbereitung dieser Sendung nochmal gelesen habe. Und da steht das alles drin.
Ich weiß ja nicht. Also ich denke immer, Mitglieder werden in ordentliche Vereine aufgenommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die BRICS ein echter Verein wären. Naja.
Verein, ja, das ist ja jetzt auch sehr.
Nein, ich meine, darum sage ich ja so, NATO, UNO, Europäische Union und sowas. Das ist, ich bin mir sicher, dass das völlig andere Konstruktionen sind. Also es ist,
aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass bei diesem Treffen, das in Russland war, was ich auch schon mal ein Statement finde, wurde Wladimir Putin auf diese koreanischen Truppen angesprochen, weil da gab es verschiedenste. Die USA haben gesagt, die sind dort, wir haben Satellitenbilder gesehen und so weiter. Und dann sagte Putin so einen typischen Putin-Satz, ja, Satellitenbilder seien ja immer sehr beeindruckend, aber Russland sei das Land, das angegriffen worden sei, also wieder typische Täter-Opfer-Umkehr und so weiter. Wir kennen diese
Entschuldige, hat sich rausgestellt von wem?
Die NATO natürlich.
Ach so, ja.
Schon seit 2014 ist das ja so. Weil, also 2014 hat ja der Westen in der Ukraine diese Revolution angezettelt. Seitdem ist das eigentlich ganz schlimm. Naja, jedenfalls, was so alle Beobachter sagen, dementieren geht anders. Also wenn er hätte sagen wollen, nein, hier sind keine nordkoreanischen Truppen, hätte er das gesagt. Deswegen gehen alle davon aus, dass es jetzt so typisch russisches Eingeständnis ohne wortwörtliches Eingeständnis war und Nordkorea auf jeden Fall vor Ort ist. So.
Naja, wenn er es dementiert hätte, wäre das ja das Eingeständnis gewesen, weil alles ist so lange unwahr, bis die Russen es dementieren. Ne?
Ja, und wir glauben einfach denen, die es am besten wissen. Also die USA sagen, es sind 3000 nordkoreanische Truppen in Russland, die werden da jetzt trainiert. Und dann gibt es so ein bisschen Spekulation, sind die jetzt auch schon in der Ukraine oder nicht? Also es gab einen chinesischen Söldner, der auf der Seite der Ukraine gekämpft hat. Der will schon 8 tote nordkoreanische Soldaten in der Ukraine gesehen haben. Aber das ist bisher so nicht verifiziert. Ist auch vermutlich nur semi-entscheidend, weil klar ist, die werden irgendwie in diesem Krieg eingesetzt werden.
Ja, ist natürlich ist super für Kim.
Ja, also und das war heute ein langer Artikel in der New York Times dazu, warum das so super für den ist. Ne, also der hat die Männer, ich fand es eine extreme Beschreibung, aber vielleicht auch ganz passend bei ZDF heute live, meinte der Experte, der da immer zugeschaltet, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der meinte...
Tevesen, ist ja immer Tevesen.
Nein.
Nicht?
Okay. Der sagte, das sind Sklaven. Also im Grunde verkauft Nordkorea seine Sklaven auch schon sehr lange in andere Länder, China, jetzt Russland, aber auch andere Länder, die halt so ein bisschen noch Verbündete sind. Meistens als in Anführungszeichen Gastarbeiter, die machen dann da sauber oder werden irgendwie eingesetzt, bekommen dafür einen Lohn und ein Großteil dieses Lohnes nimmt sich einfach die nordkoreanische Regierung und bekommt somit auch wieder ausländisches Geld rein und ne, weil die ja mit der eigenen Währung in der Welt nicht so viel Handel treiben kann.
Das machen die auch schon sehr lange so. Also
ja.
Gibt ja immer mal so alle paar Jahre gibt es ja dann mal wieder solche Dokumentationen unterwegs im Unrechtsstaat oder sowas, wo das auch immer wieder Thema ist, dass die Armee für alles Mögliche eingesetzt wird, auch um im Ausland Geld zu verdienen. Ja.
Eben, und das ist jetzt wieder nur so ein solcher Fall. Jetzt halt auch in Russland, beziehungsweise vermutlich irgendwann werden wir die auch in der Ukraine sehen oder werden die da eine Rolle spielen, weil Russland wird die überall da einsetzen, wo gerade Not am Mann ist. Und das ist ja immer mal wieder an verschiedenen Orten der Fall. Dann gab es Spekulationen, sprechen die überhaupt dieselbe Sprache, Russisch und Nordkoreanisch sind sich nicht so ähnlich. Fand ich auch interessant, dass es tatsächlich schon seit den 90er Jahren gemeinsame militärische Zusammenarbeit gibt und deswegen gar nicht so wenige nordkoreanische Offiziere Russisch sprechen.
Also, aber Offiziere werden die da ja wohl nicht hinschicken, oder? Es wird doch wohl eher, ja okay, vielleicht 2, 3 Führungsoffiziere und der Rest ist dann Kanonenfutter irgendwie, ne?
Ja, ich denke mal, Truppen haben meistens auch Offiziere, oder? Ja, aber dafür kenne ich mich jetzt auch schon wieder nicht genug mit Militär aus. Naja, wichtig fand ich jedenfalls nochmal so eine Einordnung in der New York Times, dass das wirklich jetzt gerade ein neues Level ist in der Weltpolitik, wenn du so willst. Eskalation magst du nicht, deswegen es ist auch nicht das richtige Wort. Aber so für die internationale Friedens- und Sicherheitsarchitektur ist dieser Zusammenschluss. Und die haben das, also Putin und Kim haben das im Juni schon unterzeichnet, dass sie militärisch einander so supporten, wie quasi die NATO-Staaten laut Artikel 5 das miteinander machen. Wenn einer von beiden angegriffen wird, kommt der andere und unterstützt und verteidigt und schickt Kräfte sozusagen. Wenn man dazu dann noch den Iran nimmt, der ja auch Drohnen liefert an Russland, und bei beiden Ländern steht Russland jetzt quasi in der Schuld. Bei Nordkorea, das gerne eine Atommacht wäre, und beim Iran, der gerne eine Atommacht wäre.
Nordkorea ist eine Atommacht.
Ist eine Atommacht, hat aber noch nicht so ganz die richtigen Raketen, um auch wirklich gefährlich zu werden, für zum Beispiel ihren Erzfeind die USA. Und da könnte Russland dann eine wichtige Rolle und eine entscheidende Rolle bei spielen. Also es ist von hier aus wahrscheinlich noch gar nicht so richtig absehbar, aber die Verschiebung der Machtachsen und der Möglichkeiten für diese beiden Länder, Iran Nordkorea, das wird vielleicht nochmal krasse Folgen haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das wird so.
Ja, was das ja auch ist für Nordkorea, also die haben riesige Truppen, also eine riesige Armee, aber diese riesige Armee kommt über Übungen nicht hinaus. Und das ist jetzt halt ein Einsatz unter Realbedingungen. Also das ist ein moderner Krieg, der da geführt wird. Und das ist jetzt für Nordkorea im Grunde auch noch die Möglichkeit, ja, ihre Truppen im Gefecht zu testen und auch zu optimieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das mindestens mittelfristig dazu führt, dass das nordkoreanische Regime einfach noch dickere Eier kriegt und sagt, so, jetzt sind wir auch konventionell in der Lage, es mit euch aufzunehmen.
Voll. Und wer natürlich gerade besonders alarmiert ist, ist Südkorea.
Klar.
Die haben jetzt aber auch nochmal gesagt, wir waren bisher immer ein bisschen zurückhaltend in dieser ganzen, wir mischen uns irgendwie in diesen Ukraine-Krieg ein. Die haben jetzt sehr deutlich gesagt, wenn das alles so ist, und es ist so, ist, glaube ich, keine Frage mehr. Dann werden sie jetzt auch Waffen an die Ukraine liefern. Mhm. Ich glaube, das wird kein Gamechanger jetzt für die Ukraine sein, aber es ist doch nochmal ein deutliches Bekenntnis zu, ja, letztendlich, ich finde immer dieses der Westen finde ich nicht so cool und finde eigentlich eine viel größere Frage inzwischen, auf welcher Seite stehst du, was Demokratie angeht und was Völkerrecht angeht.
Das ist ja der Westen.
Ich glaube, da werden sich Bündnisse bilden, aber Südkorea ist nicht der Westen.
Naja, aber zählt halt zum Westen. Also es ist halt geografisch nicht der Westen, aber der Westen ist ja eigentlich eine ideologiegeschichtliche Idee. Beschreibung und nicht eine regionale Beschreibung.
Aber ich finde es wirklich, ich finde dieses Himmelsrichtungsdings immer blöder. Ich bin
Alter Krieg halt, ne?
Ja, ja, voll. Und vielleicht könnte man sowas machen, wie es klingt, ein bisschen zu neumodisch wahrscheinlich für internationale.
Die freie Welt und die autokratische Welt.
Sowas. Team Demokratie. So, keine Ahnung. Aber ja. Aber es ist wieder dieses Kader träumt von der besseren Welt, gerade eh nicht angesagt.
Ich schiebe kurz ein. Achtung, aufgepasst, Sonntag ist Zeitumstellung. Mm. Ja? Mm. Immer am letzten Sonntag im März und immer am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren umgestellt.
Ich hasse jetzt schon.
Am Sonntag eine Stunde zurück von 2.59 Uhr auf 2 Uhr. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass das nicht verloren geht. Die meisten Uhren gehen ja automatisch.
Ja, ja.
Nur die am Herd. Die zeigt immer nur ein halbes Jahr lang die richtige Zeit an.
Ich habe am Herd keine Uhr, das ist das Gute. Aber ich habe direkt neben dem Bett so einen Radiowecker stehen und der zeigt auch immer nur ein halbes Jahr lang die richtige Zeit an.
Es ist schrecklich, ist das.
Obwohl der eigentlich eine Taste hat. Und da kann man drauf drücken und dann wechselt der hin und her zwischen Sommer- und Winterzeit. Aber selbst dafür bin ich zu faul.
Ich habe nur zwei Themen dabei heute. Das eine ist militärisch. Wollen wir mit Militär weitermachen?
Wollen wir weiter mit Militär? Das
machen wir weiter mit Militär? Dann machen wir erstmal weiter mit Militär.
Die Militarisierung der Wochendämmerung.
Genau, die Bundesmarine hat ein neues Hauptquartier in Rostock aufgemacht. CTF Baltic heißt das, Commander Task Force Baltic. Weil Russland sei Dank die Ostsee ja jetzt noch strategisch wichtiger geworden ist, als sie es ohnehin schon die ganze Zeit war. Da haben die Russen natürlich dann auch direkt mal wieder rumgeopfert und behauptet, das sei ein NATO-Stützpunkt, das ist verboten und darum werdet ihr euer blaues Wunder erleben.
Mm.
So, was passiert ist, CTF Baltic ist ein nationales Hauptquartier, das heißt, es untersteht der Bundeswehr, die haben da das Sagen. Außerdem laufen da noch so ein paar Verbindungsoffiziere aus anderen NATO-Staaten rum. Das sind 25 Leute aus 11 Staaten. Und ich vermute mal, dass die kaum mehr als Ordnanzwaffen dabei haben werden. Das gehört natürlich zur NATO, weil die Bundeswehr gehört zur NATO. Und falls die Russen meinen, irgendwen von uns über die Ostsee angreifen zu müssen, dann wird das Ding auch garantiert zu einem NATO-Stützpunkt werden, würde ich jetzt mal unterstellen. Wie gesagt, haben die Russen aber schon mal prophylaktisches Maul aufgerissen und bekannt gegeben. Washington, Brüssel und Berlin müssen sich darüber im Klaren sein. Ich könnte das auch mit so einem Billo-Fake-russischen Slapstick-Akzent vorlesen. Soll ich das machen?
Ja, immer her damit. Immer her.
Washington, Brüssel und Berlin müssen sich darüber im Klaren sein. Nee, funktioniert nicht. Dass die Ausweitung der militärischen Infrastruktur der NATO auf das Gebiet der ehemaligen DDR äußerst negative Folgen haben und nicht ohne eine entsprechende Antwort von russischer Seite auskommen wird. Keine Ahnung, wie viele Raketen sie noch in Kaliningrad stationieren wollen. Gucken wir mal. Vor allem haben die russischen Trollarmeen die Socials verstärkt bespielt mit der Behauptung, CTF Baltic würde gegen den sogenannten 2+4-Vertrag verstoßen. Das ist letztendlich der Friedensvertrag, den Deutschland mit den Alliierten geschlossen hat zur Wiedervereinigung. Und das muss einem Laien eigentlich schon als weitgehender Kokolores auffallen. Wenn man nämlich einen 2+4-Vertrag guckt, sollte jeder und jede mal machen. Das Ding ist nicht lang, hat nur 12 oder 15 Artikel, also ist schnell gelesen, dann hat man es wenigstens mal gelesen, weil es ist ein sehr wichtiges Dokument. Artikel 5 des Vertrags über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, sagt in Absatz 1, ich habe ein bisschen gekürzt, bis zum Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins werden auf diesem Gebiet als Streitkräfte des Vereinten Deutschlands ausschließlich deutsche Verbände der Territorialverteidigung stationiert sein, die nicht in die Bündnisstrukturen integriert sind, denen deutsche Streitkräfte auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet zugeordnet sind. Das ist dann sowas wie zum Beispiel die NATO.
Mhm.
Unbeschadet der Regelung Absatz 2 dieses Absatzes werden während dieses Zeitraums Streitkräfte anderer Staaten auf diesem Gebiet nicht stationiert oder irgendwelche andere militärische Tätigkeit dort ausüben. Also nicht, dass da jetzt die Belgier irgendwie hinmarschieren. Absatz 2 regelt dann ein paar Details über die Streitkräfte USA, Großbritannien, Frankreich. Die dürfen nicht mehr dahin tun, auch nicht weniger und genauso viel wie die anderen. Bla, 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 bla. Und dann gibt es Absatz 3, der sagt, nach dem Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände stationiert werden, die in gleicher Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordnet sind, wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne Kernwaffenträger. Und das gilt dann auch für Kernwaffen anderer Staaten. Also die Amis dürften jetzt keine Kernwaffen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR oder Berlins stationieren. Mhm. Und weiter, und das ist jetzt der interessante Teil erst, ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt. So. Jetzt könnte man sagen, naja, Moment mal, wenn da NATO-Leute rumlaufen, dann sind das ja ausländische Streitkräfte, die dahin verlegt worden oder dort stationiert worden sind. Und darüber kann man sich streiten. Und das ist eigentlich ein echt spannendes Ding. Es gibt ein Papier des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags von 2017 zur möglichen Aufstellung eines NATO-Logistikkommandos auf dem Gebiet der ehemaligen DDR im Lichte des 2+4-Vertrags. Und da sagen sie zusammengefasst, solange da keine wirklich kämpfenden Truppenkontingente rumstehen, geht das alles klar. Und was das Spannende daran ist, ist, die sind nach nur 30 Jahren nach diesem Vertrag, oder 35, 30, warte mal, 90, 5, 17, noch nicht mal, knapp 30 Jahre, was das eigentlich Spannende ist, die sind nach knapp 30 Jahren schon gezwungen zu interpretieren, wie damals die Unterzeichner bestimmte Formulierungen gemeint haben können. Was echt spannend ist, das heißt, du hast noch nicht, das ist gerade mal eine Generation, da musst du dann schon Vertragsexegese machen. Das liest sich dann ungefähr so. Bereits die Aufzählung der Stationierung ausländischer Streitkräfte in einem Atemzug mit der Stationierung von Atomwaffen spricht dafür, dass die Vertragsstaaten mit der Regelung über die Stationierung und Verlegung von Streitkräften bewaffnete Truppenkontingente vor Augen gehabt haben, die mit Blick auf den sowjetischen Vertragspartner sicherheitspolitisch relevant erscheinen. Das ist dann direkt wieder ein offenes Scheunentor für die Russen, weil sicherheitspolitisch relevant sehen die ja wahrscheinlich schon, wenn irgendein Bundeswehrgefreiter in Cottbus in Uniform zu Hause einen falschen Furz lässt oder sowas. Was sie auch machen mussten, ist, sie mussten noch andere Verträge heranziehen, um den 2+4-Vertrag zu interpretieren. Zum Beispiel das NATO-Truppenstatut. Und schreiben, macht man die stationierungsrechtliche Unterscheidung zwischen Hauptquartier und Truppe für die Interpretation des 2+4-Vertrags fruchtbar, so stützt sie die bereits erwähnte interpretatorische Engführung des Streitkräftebegriffs in diesem Vertrag. Mit anderen Worten, da stehen keine Panzer und sowas, sondern das sind 25 Verbindungsoffiziere. Und solange da keine Panzer stehen, die auch wirklich einer Truppe oder einem Truppenteil entsprechen, ist das alles kein Problem. Und je länger ich mich mit dem ganzen Scheiß beschäftigt habe.
Du warst in einem Kaninchenloch heute schon, oder?
Das ist nicht das Kaninchenloch, in dem ich war. Ich war in einem ganz anderen Kaninchenloch. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Bock habe ich bekommen, noch mal Jura zu studieren. Oder Jura und Geschichtswissenschaften.
Den Effekt kenne ich, ja.
Da habe ich richtig Bock drauf. Also wenn das mit meiner Auftragslage so weitergeht, dann schreibe ich mich noch mal an der Fernuni ein demnächst. Zur Wahrheit gehört übrigens auch. Und von offizieller Seite ist im Vorlauf dieses CTF Baltic von einem neuen NATO-Kommando gesprochen worden, was es nicht ist. Was aber vielleicht auch, habe ich dann so gedacht, vielleicht haben sie Russen auch nochmal testen wollen damit. ja, keine Ahnung, ist Arbeitshypothese.
Bisschen provozieren sozusagen.
Genau. Putin provozieren.
Ja, ganz schlechte Idee. Ne?
Also das wird nicht ohne entsprechende Antwort auskommen. Und äußerst negative Folgen haben.
Ja.
Vor allen Dingen für Rostock, wo jetzt irgendwie ein bisschen mehr Kaufkraft hingekommen ist. 25 Leute.
Okay, schauen wir auf ein anderes beliebtes Thema in dieser Sendung, nämlich das Klima. Das UN Environment Program, kurz UNEP, hat einen neuen Bericht vorgelegt, der uns wie jedes Jahr, auch dieses Jahr mitteilt, auf welchem Pfad wir uns eigentlich gerade so befinden, was das Klima der Zukunft angeht. Also marschieren wir eher so in Richtung 1,5 Grad oder marschieren wir eher so in Richtung 4 Grad, so sag ich mal. Ne? Das ist ja je nachdem auch, also die können das natürlich nicht sagen, von hier aus gesehen, was passieren wird, weil es kommt darauf an, wie sehr die Regierungen auf dieser Welt ihre Versprechen einhalten und auch ihre Klimaziele, die sie sich zwar gesetzt haben, dann in echte Politik überführen.
Und wir wissen ja auch heute noch nicht, welche smarten technischen Lösungen die Ingenieure in Zukunft für uns bereithalten.
Ja, die guten deutschen
Ingenieure. Wie der Christian immer so sagt.
Ja, ja, das wissen wir natürlich auch nicht. Und deswegen sagen die also, der Weg, auf dem wir gerade sind, liegt zwischen 2,6 und 3,1 Grad wärmer als im Vergleich zum vorindustriellen Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900. So. Das heißt, die sprechen auch davon, dass das 1,5 Grad Ziel im Grunde tot ist und nicht einhaltbar ist. Und das las ich heute, nachdem ich gestern in der aktuellen Ausgabe des New Scientist frisch gelesen hatte, wenn wir auch nur für sehr kurze Zeit dieses 1,5 Grad Ziel, von dem die jetzt sagen, das ist eh tot, wenn wir das auch nur für kurze Zeit überschreiten und sagen wir mal, weiß nicht, 5 Jahre oder 10 Jahre, man weiß nicht wie lange, da drüber liegen und dann fallen wir zurück, weil wir einfach gar kein CO2 mehr ausstoßen und die Erde sich wieder abkühlt und so, dann wird die Natur nicht so sein wie vorher, weil wir einfach damit schon irreversiblen Schaden anrichten werden.
Ja.
Der New Scientist hat sich da auf einen Artikel von Anfang Oktober bezogen, der in Nature veröffentlicht worden war, wo die Autoren ganz, ganz klar sagen, wir können uns nicht darauf verlassen zu sagen, ach, wir werden schon irgendwie mit diesem sogenannten Overshoot, also alles, was wir über 1,5 Grad liegen werden, das werden wir schon irgendwie mit klarkommen. So Christian Lindner, ne, unsere schlauen deutschen Ingenieure. Weil ja viele auch sagen, ja, dann holen wir das CO2 aus der Atmosphäre und verbuddeln es, ich weiß nicht wo. Das mag alles sein, dass wir Technologien finden. Und das mag alles sein, dass wir irgendwie schaffen, schneller als wir denken, dieses CO2 da wieder rauszuholen. Aber wir werden trotzdem zu langsam sein. Die sagen erstens, wir wissen nicht, was wir allein dadurch, dass es sich jetzt schon erwärmt, noch für Effekte auslösen werden, von denen wir noch nichts wissen. Das ist ja, was wir gerade in dem letzten Jahr, was ja auch Rico Grimm in der Sendung mit uns ein bisschen erzählt hat, eigentlich waren alle WissenschaftlerInnen, die sich ein bisschen mit diesem ganzen Thema beschäftigen, im vergangenen Jahr die ganze Zeit negativ überrascht. Weil einfach Dinge eingetreten sind, die sie nicht...
Die Unbekannten sind das, die Known Unknowns, ja.
Genau.
Wir wissen, es kommt was, aber... Keine Ahnung was.
Ja, also es sind einfach Dinge passiert, die alle auch nicht auf dem Schirm hatten. So. Und das wird weiter so gehen. Und wir werden immer wieder überrascht werden von Dingen, die passieren, wenn sich unsere Erde weiter aufheizt. Also wir haben nicht alles auf dem Schirm. Dann sagen sie auch, wir wissen eigentlich gar nicht, ob die Erde sich wirklich nicht mehr weiter erwärmt, wenn wir nicht noch mehr CO2 in die Atmosphäre bringen. Es kann sein, dass sie sich trotzdem weiter erwärmt. Dann sagen sie, und das ist natürlich das wichtigste Argument, alle Arten, die in der Zeit ausgestorben sind und jetzt ja auch gerade schon aussterben wegen des Klimawandels, sind ausgestorben. Die kommen nicht zurück, die sind tot, die sind weg. Wenn der westarktische Eisschild geschmolzen ist, dann ist der geschmolzen, ist der weg. So, der kommt da nicht wieder. Und wenn der Amazon-Regenwald ausgetrocknet ist, dann wird er, und jetzt zitiere ich, viele Millennien lang, ich weiß nicht, ob das der richtige Plural ist, weil ich habe es aus dem Englischen übersetzt, Jahrtausende lang ausgetrocknet bleiben und so weiter. Ja, es gibt einfach, das sind die berühmten Kipppunkte, von denen ja immer gesprochen wird, die sind dann erstmal passiert. Und ja, deswegen, also das ist bei 1,5 Grad, also wenn wir über 1,5 Grad gehen, wir sind auf einem Pfad bis zu 3,1 Grad. Und jetzt wollen wir natürlich die Leute mit diesen Fakten nicht alleine lassen. Das ist ja verantwortlicher Journalismus, versucht dann ja noch Lösungen anzubieten. Und ich hätte so ein paar Lösungen anzubieten. Zum Beispiel wäre eine Idee, sich an die Klimaziele zu halten, die im Pariser Vertrag beschlossen worden sind. Also wir können ja viel tun. Das war ja auch diese positive Aussicht aus dem Gespräch mit Rico Grimm ist ja auch, die Wirtschaft ist viel schneller. Weil es einfach wirtschaftlich so wahnsinnig gut ist, in die Erneuerbaren zu gehen und zu elektrifizieren. Deutschland ist leider gerade nicht so gut darin, den Verkehr zum Beispiel zu elektrifizieren. Aber gut, wir können besser werden. Wir müssen halt einfach jetzt anfangen damit, diese Dinge wirklich ernst zu nehmen und aufhören damit, irgendwelche Lobbypolitik zu machen, weil wir denken, dass, weiß ich nicht, irgendjemand von uns verlangt, dass wir das Verbrenner aus noch weiter nach hinten schieben müssen oder sowas. Das sind ja oft so kleine Dinge. Also schneller ist besser und das sagen auch diese Wissenschaftler, jetzt sofort was tun. Jetzt ist das Zeitfenster.
Ja, das ist auch später noch, aber dann wird es halt um Längen teurer. Und das ist, glaube ich, das, was wir kollektiv einfach ignorieren oder verdrängen.
Nee, nee, es ist nicht nur, dass es um Längen teurer wird, sondern wenn wir es später machen, ist das 1,5 Grad Ziel tatsächlich nicht mehr erreichbar und dann werden Kipppunkte erreicht und dann ist es irreversibel vorbei mit manchen Dingen.
Ja. Ja, aber das ist ja was, darüber brauchst du mit den Leuten überhaupt nicht zu diskutieren. Also den Diesel-Dieter, den interessiert ja nicht das Eichhörnchen bei dir im Garten. Das ist ihm ja furzegal. Also das heißt, du musst es über wahrscheinlich geht's ausschließlich über einen Geldbeutel. Also einfach sagen, so, Alter, entweder du zahlst heute 1.000 oder du zahlst in 10 Jahren 100.000. Überleg's dir. Anders kriegst du das ja überhaupt nicht plastisch gemacht. Das ist ja immer so das Problem. Du kriegst ja, man muss das, glaube ich, wirklich in Geld ausdrücken und zwar auf so einem niedrigen Niveau, dass die Leute immer noch mitkommen. Auch nicht in Milliarden, weil Milliarden, das ist ja auch viel zu abstrakt. Kann sich ja niemand vorstellen, was eine Milliarde bedeutet.
Das kann, ja, das verstehe ich, aber ich habe da vollstes Verständnis. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, was eine Milliarde bedeutet. Es ist halt so eine Zahl und die ist auch, man kann dann hinschreiben, 4,5 Milliarden. Dann hat die quasi eine Vor- und eine Nachkommastelle. Das ist eine ganz normale Zahl. Aber durch dieses Milliarden dahinter wird es zu einer völlig...
Man kann das ganz schön mit Zeit kann man das ganz gut visualisieren. 1 Million Sekunden. Was denkst du, wie viel das ist?
Wie in Stunden jetzt oder was?
Sagen wir in Tagen.
In Tagen, keine Ahnung.
1 Million Sekunden.
Sag's doch einfach.
11 Tage.
11 Tage, okay.
1 Milliarde Sekunden. Was schätzt du, wie viele Tage das sind?
Tage? Sind es dann nicht eher Jahre?
Ja, 32 Jahre.
Ja, ja. 11 Tage versus 32 Jahre. Das ist echt eine gute Visualisierung.
So kann man sich das immer vor Augen führen, was das heißt, worüber wir reden. Worüber wir auch reden, wenn wir über Milliardäre reden.
Ja, eben.
Ja. Und sagen, na ja, das sind ja auch nur Menschen. Ja, ach, das wären sie aber halt auch, wenn sie weniger Jahre auf der Sekundenuhr hätten. Nee, das klingt jetzt so, als ging es um Lebenserwartung. Das meine ich gar nicht. Schlechte Metapher.
Ich fand zumindest sehr süß, wie entsetzt teilweise die Kommentatoren über das Gespräch mit Julia Friedrichs waren. Die hat genau das gesagt, das sind auch nur Menschen.
Sind es auch, aber wir reden ja über deren Geld, ja, und nicht über deren Persönlichkeit, was vielleicht vom Geld beeinflusst ist, aber ja.
Und ich glaube übrigens auch, weil ich glaube, das haben ein paar Leute vielleicht falsch verstanden, ich glaube, Julia Friedrichs ist sehr stark dafür, dass wir über das Geld dieser Leute reden. So.
Ja klar.
So viel Verständnis sie für deren persönliche, private Situation hat und so weiter hat, aber die ist da, glaube ich, sehr klar.
Ja, hat sie ja gesagt.
Ja, ja.
Innenpolitik, das heißt Kaninchenbau. Ich habe halt viel Zeit damit verbracht. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck ist sein Name, hat ein Impulspapier veröffentlicht, ohne sich mit den Koalitionspartnern abzusprechen, wo sie sich direkt wieder beschwert haben. Oder ein Teil jedenfalls. Ein anderer Teil hat gesagt, ja, muss er auch nicht, ist der Wirtschaftsminister, ihr Affen. So halbe-halbe. Und dieses Papier heißt Update für die Wirtschaft, Impuls für eine Modernisierungsagenda. 15 Seiten hat das Ding oder 14 und ich habe es gelesen. Ich zitiere mal ein bisschen draus und vermenge das mit meiner Meinung. Habecks Prämisse lautet ungefähr, und das ist ein Zitat, im Zentrum einer Modernisierung der Wirtschaft, also geht davon aus, dass die Wirtschaft modernisiert werden muss, im Zentrum einer Modernisierung der Wirtschaft muss dabei die Verbindung von Strukturreformen und Investitionsimpulsen stehen. Strukturreformen sind nötig, sie werden das Land aber ebenso wenig allein nachhaltig nach vorne bringen wie eine isolierte Lockerung der Fiskalpolitik ohne weitere Reformen. Es braucht beides. Wir sollten neben konventionellen Förderformaten Instrumente stärken, die den Staat nicht mehr kosten, aber durch den gezielteren Einsatz der Mittel eine größere Wirkung erzielen. Bei Advanced Market Commitments etwa bekennt sich der Staat zu Innovation und reizt so privatwirtschaftliche Lösungen von Herausforderungen an. Er verpflichtet sich zum Beispiel, ein Produkt zu kaufen oder zu subventionieren, wenn es erfolgreich entwickelt ist. Ja, macht ihr mal eure E-Fuels. Wir kaufen auch eure E-Fuels.
Ja.
Aber wir geben euch nicht Geld für so Traumtänzereien wie einen elektrischen Senkrechtstarter, der von Doro Bär dann Flugtaxi genannt wird. So ungefähr ist das gemeint. Da stehen die typischen Sachen, Bürokratieabbau. Durch Praxischecks, also regelmäßige Treffen von Bürokraten und Praktikern, damit wir die Behörden nicht so im luftleeren Raum immer agieren lassen und entscheiden lassen. Was ich eine super Idee finde. Ja, weil wie oft siehst du irgendeine Verordnung und denkst, welcher Idiot hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja komplett lebensfern. Er schreibt, es darf kein Wettbewerbsvorteil sein, Menschenrechte zu unterlaufen oder die Umwelt zu zerstören. Die Regeln müssen aber einfacher und besser umsetzbar sein. Weniger Berichtspflichten, dafür mehr Eigenverantwortung bei der Einhaltung von Regeln und dann klare, konsequent durchgesetzte Sanktionen, das sollte die Devise werden. Das ist ein langer Weg. In der Zwischenzeit sollten wir dafür arbeiten, dass die Regeln einfacher umsetzbar werden. Deshalb setze ich mich zum Beispiel für ein Whitelisting von Ländern mit rechtsgleichen Standards ein. Whitelisting, bitte?
Friendshoring, das ist sowas
ähnliches wie Friendshoring. Ja, Whitelisting, also es ist eben nicht wirklich Friend, also es könnte zu Friendshoring führen. Also Whitelisting ist prinzipiell eine gute Idee. Ja? Das ist so wie mit, ist das echter Ökostrom oder behaupten die nur irgendwie einen Ökostrom, den sie von irgendwoher zukaufen, aber der aus Atomstrom ist. Solche Sachen, das ist ja Whitelisting. Da guckst du einfach, welchen Ökostrom nehme ich? Ah, ich nehme den, weil dem vertraue ich. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung in dem Kontext ist nichts anderes als eine Selbstverpflichtung der Unternehmen. Und das funktioniert nicht. Das hat auch noch nie funktioniert. In Einzelfällen sicherlich, aber nie als wirtschaftspolitisches Konzept. Bitte widerlegt mich. Also ich habe es noch nie gesehen. Wenn du sagst, nein, die ist eine Selbstverpflichtung der Industrie. Wie oft haben wir davon gehört und was ist draus geworden?
Ja.
So, und selbst wenn sie fremd verpflichtet werden, unterlaufen sie es immer noch, wie der sogenannte Dieselskandal gezeigt hat.
Ja.
Er sagt, Klimaschutz ist ein Standortfaktor. Was die Unternehmen zu Recht einfordern, ist Sicherheit in der Planung und Pragmatismus in der Umsetzung. Die klimaneutrale Modernisierung kann aber nur funktionieren, wenn es Verlässlichkeit gibt. So sollten wir den Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor nicht immer wieder in Frage stellen.
Ja.
Unternehmen brauchen bei diesem Dekadenprojekt eine politische Rückversicherung, dass Europa und Deutschland es mit ihren Klimazielen und dem politischen Rahmen ernst meinen.
Genau.
Sowas hat mir vor Jahren schon Claudia Kempfert mal in einem Interview erzählt. Die hat gesagt, also damals ging es um Stromspeicher und sowas, weil ich gesagt habe, ja toll, dann machen wir Windstrom, aber wo tun wir den dann hin und nachts und bla. Und sie sagte, diese Technologien sind alle vorhanden.
Ja.
Die Unternehmen investieren aber nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Die können sich einfach nicht darauf verlassen, dass sie mit ihren Investitionen auch genügend Geld verdienen. Die können sich nicht darauf verlassen, dass morgen nicht der große Nagus um die Ecke kommt und lieber weiter Sprit verbrennt, als dass er Strom verbrennt und so weiter. Er schreibt, alle realistisch verfügbaren Technologieoptionen müssten genutzt werden. Mit anderen Worten, hört mal bitte auf, monatelang über Fusionskraftwerke zu halluzinieren oder über synthetische Kraftstoffe für eure Pkw oder über Flugtaxis. Förderung sollten wir nur an jene gewähren, die auch in Europa mit seinen hohen sozialökonomischen Standards produzieren. In Europa, für Europa. Das ist, weil wir auch gerade in der Bundesregierung im Lieferkettengesetz haben, Scholz hat das ja als Meilenstein bezeichnet vor 3 Jahren. Dieses Jahr hat er gesagt, das kommt weg, noch dieses Jahr. Mhm. Das ist im Grunde ist das ein Lieferkettengesetz durch die Hintertür. Also klar fördern wir eure Investitionen, aber nicht, wenn ihr irgendwo in China oder sowas das von den Uiguren zusammenkloppeln lässt. Arbeits- und Fachkräftepotenziale sollen gehoben werden, Arbeitsverbote für Geflüchtete aufgehoben und Arbeitserlaubnisse vereinfacht werden. Ist ja schon ein bisschen besser geworden. Das zieht sich auch so durch das ganze Papier. Er schreibt immer erstmal, guck mal, was wir schon gemacht haben.
Mhm.
Ja, was ja auch so ein bisschen ein Problem dieser Bundesregierung ist.
Mhm.
Es redet praktisch niemand drüber, was sie schon auf die Reihe gekriegt haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wo wir standen, sowohl national als auch international, als die übernommen haben. Ne?
Ja.
Wir hatten noch Pandemie und die Russen haben gerade die Ukraine überfallen.
Nicht als übernommen haben, kurz nachdem sie übernommen haben.
Ja, okay. Und verweist er dann eben auch immer wieder drüber. Und das mit diesen Arbeitsverboten ist halt schon besser geworden. Das mit den Arbeitserlaubnissen ist halt auch schon ein bisschen besser geworden. Aber du hast halt immer noch diese Geschichten, dass irgendwelche teilweise besser ausgebildeten Fachkräfte aus dem Ausland hier die Straße kehren, weil irgendwer in irgendeinem Amt nicht aus den Puschen kommt. Und natürlich vermute ich auch, dass das eine Baustelle bleibt, weil die Rechten, die brauchen die Erzählung von diesem faulen, unnützen Einwanderer ganz, ganz dringend, um die Nervosität in der Gesellschaft hochzuhalten. Mhm. Also höher, als sie sein müsste jedenfalls, weil die Rechten leben halt von Nervosität und von Angst in der Bevölkerung. Und damit meine ich rechtsaußen wie konservativ, also alles, was rechts ist. Mehr Erwerbstätigkeit von Frauen ermöglichen, was ein Riesending ist. Wie das aussieht, wenn Frauen nur sehr, sehr wenig Erwerbstätigkeit leisten, kann man sich gut in Italien angucken. Da hat der, wer da mal ein bisschen googeln will, mein Kollege Christian Bayer hat darüber geforscht, einiges, mit dem ich die Wirtschaftskunde hier mache. Ein offenes Klima für Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland. Fremdenfeindlichkeit droht in einigen Regionen Deutschlands zu Abwanderungen von Fach- und Arbeitskräften zu führen. Unternehmen werden folgen. Fremdenfeindlichkeit ist nicht nur menschlich verwerflich, sie schädigt den Wirtschaftsstandort.
Absolut, ja.
Und das, finde ich, sollten sich auch vor allen Dingen mal, und da sind wir auch wieder bei den Rechten, die sollten sich das auch mal wirklich in ihre Hausaufgabenhefte schreiben. Diese Ausländer-Raus-Kampagnen, die von Union, von CDU, CSU, von der Freien Wählerpartei immer wieder gefahren werden, und die sind nicht nützlich.
Olaf Scholz?
Den gucke ich schon gar nicht mehr hin. Die bürokratischen Hürden für Einwanderung in den Arbeitsmarkt, Erwerbsbeteiligung und Integration müssen weiter gesenkt werden. Und zwar unter anderem durch Digitalisierung. Was ich in Deutschland...
Aber ey, ich will dir mal was erzählen.
Also, ein bisschen Traumtänzerei halte.
Nein. Ich will dir mal was erzählen. Ich hatte ja dieses Jahr auf der Republika ein Panel moderiert. Ja. Das war von der AWO veranstaltet und da war auch Saskia Esken. Aber da war vor allem auch eine, die bei der AWO ganz weit vorne mit dabei ist. So neue Führungsstrukturen, Entbürokratisierung und verschiedene Dinge, ich sag mal, zu modernisieren und voranzutreiben. Und die hat erzählt, dass natürlich gerade auch für sowas wie die AWO, die ja immer wieder Förderanträge beantragen müssen und hier und da. Also die haben viel mit Bürokratie zu tun. Die müssen viele Dinge nachweisen, die sie tun und dies und das. Und die haben wirklich eine, sie nannte es KI, ich meine, letztendlich ist es ja auch nur so eine Chat-Automatisierung, entworfen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen dabei hilft und es vor allem auch schneller macht, diese ganzen Anträge und diese ganzen Reports und was man alles liefern muss an Bürokratie, schneller zu schreiben.
Innerhalb der Organisation, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, aber du brauchst halt immer noch mal die Schnittstelle zur Behörde.
Ja, aber so zu schreiben, dass die Behörde das akzeptiert. So.
Ja gut, aber da kommt es dann trotzdem als Fax an wahrscheinlich, ich übertreibe jetzt, als Fax an und muss dann irgendwie im Umlaufbeschluss in so einer Mappe durch 27 Abteilungen, die über 4 Gebäude verteilt sind. Das ist ja eher so das Problem, was ich da so sehe. Also diese Sachen, du kannst zwar dein Auto in Berlin digital zulassen, also dein Neufahrzeug, aber sollte das zufälligerweise, ich habe das ja so erlebt, sollte das zufälligerweise ein Motorkarawan sein, musst du persönlich vorstellig werden in einer 15 Kilometer entfernten Behördenstube. Solche Sachen und das sehe ich uns weit von entfernt.
Ja, wir sind halt nicht pauschal weit davon entfernt. Es gibt unterschiedlich weite Strukturen, also manche sind schon ein bisschen weiter und manche sind ein bisschen weiter zurück, aber ich finde das keine Traumtänzereien. Ich finde tatsächlich gerade im Bereich Bürokratie diese Idee von KI total charmant.
Außerdem will er das durch leichtere und beschleunigte Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation und die Bündelung von Zuständigkeiten erreichen, was ich großartig finde, weil wenn dieses Land an einem krankt, dann sind das zentrale Ansprechpartner. Zentrale Ansprechstellen, wo du hingehst und sagst, guten Tag, ich möchte gerne. Ja. Egal was. Sobald du mit irgendwelchen Institutionen interagierst, möchte ich zentrale Ansprechstellen haben. Das kann meinetwegen auch 3 Wochen dauern, bis ich da einen Termin kriege. Aber dann möchte ich so eine One-Stop, All-Inclusive fast schon Lösung haben, die mich dann weiterleiten. So. Jetzt der Teil, der diese Woche groß durch die Presse getragen worden ist aus diesem Papier. Der Deutschlandfonds. Prämisse. Die klimaneutrale Modernisierung, eine neue Investitionsdynamik und eine zukunftsfähige Industrie erfordern massive Investitionen, privat wie öffentlich. Von einer solchen Investitionsdynamik sind wir weit entfernt. Ein zentraler Grund dafür ist eine restriktive Haushaltspolitik, die uns von den allermeisten anderen erfolgreichen Ländern unterscheidet. Die Spielräume im Haushalt sind zu gering, um private wie öffentliche Investitionen in einem deutlich größeren Umfang als heute zu ermöglichen. Ja. Wie schon das Wachstumschancengesetz droht die Wachstumsinitiative im Bundesrat verkleinert zu werden. Das Problem beim Wachstumschancengesetz ist von Anfang dieses Jahres ist, dass es über Steuererleichterungen funktioniert. Das wirkt sich unmittelbar, also ohne Zeitverzögerung, auf die öffentlichen Haushalte aus. Also die öffentliche Hand hat schlagartig weniger Geld dadurch. Und darum machen zum Beispiel die Länder nicht so gerne mit bei diesen ganzen Sachen. Mhm. Das ist zum Beispiel da, ist, das war der Agrardiesel, ne? Was dann auch noch so ein Zusatzding. Also diese Diskussion um den Agrardiesel, als hier die Krawallbauern in Berlin aufmarschiert sind und so, das war alles in diesem Wachstumschancengesetz-Kontext. Wenn du halt global oder wie man immer so schön sagt, mit der Gießkanne Steuern senkst, dann hast du auch noch lange nicht sichergestellt, dass die Unternehmen das gesparte Geld auch tatsächlich investieren. Ja, also wenn du mir jetzt jedes Jahr 5.000 Euro mehr in die Hand drückst, dann gebe ich die nicht aus.
Ja.
Ja, dann tue ich die aufs Sparbuch. Ne? So. Was ich auch noch nicht gehört habe tatsächlich, ist, dass Unternehmen deswegen nicht investieren, weil sie kein Geld haben. Das mag in Einzelfällen so sein, dass ein Unternehmen gerne investieren würde, aber nicht genug Geld da ist. Aber alles, was ich bisher gehört habe in den letzten Jahren, ist, nein, die Unternehmen, die sitzen eigentlich auf vollen Kassen. Also die haben eigentlich Geld genug, die investieren halt nicht. So, Habecks Vorschlag. Dafür sollten alle Investitionen der Unternehmen mit Ausnahme der Gebäudeinvestitionen mit einer Investitionsprämie von 10% im Jahr der Investition gefördert werden. Die Investitionsprämie wird mit der Steuerschuld des Unternehmens verrechnet. Ist sie höher als die Steuerschuld oder macht das Unternehmen gar keine Gewinne, wird die Differenz bzw. die komplette Prämie ausbezahlt. So ein bisschen wie negative Einkommensteuer haben wir auch schon mal besprochen vor einigen Jahren. Mhm. Also, ich investiere heute 100.000 Euro und darf darum 10% davon einfach mir von der Steuerschuld erlassen. Mhm. Ja, was ja eigentlich ganz nett ist. So. Und das finde ich cool. Also auch diese Regelung mit der negativen Steuer sozusagen, weil du musst mit deinem Unternehmen nicht erst Geld verdient haben, um vom Staat was dazu zu bekommen.
Das ist tatsächlich ein super Konzept, ja.
Das größere Wirtschaftswachstum würde dafür sorgen, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nur moderat ansteigen würde. Puh, Robert, das ist im Einklang mit der Theorie. Ja? Am Ende aber auch immer noch ein bisschen ein Glücksspiel. Weil du weißt halt nicht, ob es wächst. Du weißt nicht, was du vielleicht sonst noch auch an externen Schocks hast. Ne? Mm. Pandemie, Krise und so weiter. Der zweite Teil da drin ist ein Deutschlandfonds für Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung. Brauchen wir gar nicht drüber reden, braucht man sich nur mal umzugucken.
Ja.
Was er nennt, ist ein Investitionsbedarf von 230 Milliarden Euro über die nächsten 5 Jahre. Die Strompreise sollen sinken, was sie früher oder später, glaube ich, auch alleine machen, weil Erneuerbare billiger sind als Fossile und die Ableitungen der Fossilen. Der Ausbau des klimaneutralen Stromsystems ist erforderlich. Deutschland schulterte hier aber innerhalb von 2 Jahrzehnten eine Aufgabe, von der etliche Generationen profitieren. Mhm. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, was ich bei Habeck oft denke, der liegt nicht immer richtig, ne? Gar keine Frage. Aber der Mann scheint mir momentan wirklich der einzige Politiker zu sein, der glaubhaft über seine eigene Wiederwahl hinausdenkt.
Das stimmt.
So kommt der mir vor. Weiter geht's. Diese Infrastrukturkosten dürfen nicht länger die Wirtschaft belasten. Doch! Da frage ich mich dann schon, warum sollen das die Wirtschaft nicht belasten? Die Wirtschaft profitiert auch davon. Die Wirtschaft sind außerdem wir alle. Ja? Und vor allen Dingen diejenigen von uns, denen diese Unternehmen gehören. Also auch so Leute wie du und ich, die irgendwie Aktien haben. Ja? Und wenn ich die Aussicht habe, in 10 Jahren umso mehr Dividenden zu kriegen, kann ich heute auch mal auf ein paar Prozentpunkte verzichten. Muss ich sogar, weil Eigentum verpflichtet.
Ja, aber über dieses Eigentum verpflichtet haben wir ja schon mit Julia Friedrichs festgestellt. Also eigentlich haben wir keine Ahnung, was das eigentlich heißen soll. So.
Das Eigentum verpflichtet? Steht doch da. Sein Gebrauch soll zum Wohl der Allgemeinheit dienen.
Ja.
So, und wenn ich mein Eigentum, also mein Unternehmen, meine Unternehmensbeteiligung gebrauche, dann gefälligst auch zum Wohl der Allgemeinheit. Jetzt sagt natürlich der Nächste, ja, ich zahle ja schon Kapitalertragssteuer.
Hm. Ja, eben, das ist nämlich
Auslegungssache. Ja, das ist eine endlose Diskussion. Aber dazu gibt es ja Politik, um sowas zu diskutieren, ja, auszulegen und festzuzonen. Und nicht immer so zu tun, als gäbe es irgendwie so naturgesetzliche Zustände. Ja, das wird ja auch gerade in Steuerdiskussionen wird ja immer so getan, als das kann man ja gar nicht machen, das kann man ja gar nicht ändern, weil das ist ja so. Naja.
Nicht nur bei Steuerdiskussionen, du hast die Schuldenbremse schon angesprochen. Also da finde ich das besonders krass.
Kommt gleich. Hm. Die kommt gleich. Wir sind noch beim Strom. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass die Netzentgelte deutlich und verlässlich gesenkt werden, der Ausbau der Netzinfrastruktur perspektivisch über den Deutschlandfonds mitfinanziert wird oder die Kosten über einen langen Zeitraum gestreckt werden. Also in die Haushalte der nächsten 30 Jahre jedes Jahr eine halbe Milliarde oder wie sowas. Deutschland muss seine Handelspolitik weiter diversifizieren. Und zwar entlang der Nachhaltigkeitskriterien. Neue Handelsabkommen müssen schlanker gemacht werden. Sie müssen deshalb nicht allumfassend sein. Sie können sich zum Beispiel auf Industriestandards konzentrieren und Landwirtschaft oder Kulturgüter außen vor lassen. Aufschrei! Nicht vergessen, Freunde, das ist der Wirtschaftsminister.
Ja.
Der wird das dann auch mit seinen anderen, ne? Der wird dann auch irgendwie mit dem, was gibt's da, Kulturstaatssekretär oder sowas, auch nochmal drüber sprechen müssen. So, der Deutschlandfunk, wie würde der funktionieren? Das Problem ist, wir haben eine Schuldenbremse und wir haben die Weigerung, den Vermögenden die Steuern zu erhöhen. Führt dazu, dass Deutschland, dass der Staat nicht genug Geld in der Kasse hat und auch nicht in der Lage ist, sich über Verschuldung mehr Geld reinzuholen. Also Staatsanleihen auszugeben, die andere Leute kaufen und damit Deutschland Geld geben oder leihen. Die Schuldenbremse sagt im Prinzip, sehr reduziert, du darfst heute nicht mehr Schulden haben, als du morgen auch aus deinem Vermögen zurückzahlen könntest. Ja, also wenn wir Deutschland jetzt liquidieren, sollte das alles nahe Null sein am Ende. Mhm. Die Lösung ist ein Sondervermögen. Das sind zum Beispiel diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Die kannst du mit Schulden finanzieren, weil die gehören rechtlich nicht zum Staatshaushalt und sind wie so eine Abgabe fast viel, viel stärker zweckgebunden. Die Steuern, die der Staat einnimmt, damit kann er machen, was er will. Mhm. Ein Sondervermögen ist für eine ganz bestimmte Sache da und nicht für eine andere. Das haben wir gesehen, als wir versucht haben, das Corona-Sondervermögen. Mhm. Nee, warte mal, war das Corona-Sondervermögen oder war das der Klima- und Transformationsfonds?
Ich glaube, sie haben versucht, das Corona-Sondervermögen irgendwie umzuwidmen, ja.
Sie haben, es ist nicht alles ausgegeben worden, dann wollten sie Kohle davon nehmen für was anderes und das hat das Bundesverfassungsgericht ihnen ja jedenfalls untersagt. Mhm. Und wir erinnern uns, Habeck spricht in seinem Papier schon von, also nur in diesem Papier, Impulspapier, da ist nichts gerechnet und so, ja, sondern der sagt halt auch, ja hier, das DIW hat mal veröffentlicht gehabt. Der spricht da schon von 230 Milliarden bis 2030, über die nächsten 5 Jahre. Ja. Das heißt, das Sondervermögen dürfte mindestens 230 Milliarden groß werden, abzüglich eventueller Steuererhöhungen, die aber wieder nicht durchsetzbar sind, weil das ist ja wieder die natürliche Ordnung der Dinge. So. Kritik gibt's auch daran.
Nein.
Exemplarisch für die Kritik der Ökonomen zitiere ich das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Das ist ein Leibniz-Institut, also tendenziell unverdächtig. Mhm. Der geplante Deutschlandfonds kann Investitionen anregen, stellt aber keine systematische Verbesserung des Standorts dar. Hohe Steuern von den Unternehmen verlangen, aber gleichzeitig Subventionen für Investitionen zu geben, ist keine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Mhm. Da haben sie wohl recht. Mhm. Aber ich finde es halt auch erst recht keine nachhaltige Wirtschaftspolitik, sämtlichen Unternehmen die Steuern zu senken, egal wie viel oder wie wenig sie zur Modernisierung der Wirtschaft tatsächlich beitragen.
Das ist korrekt.
Was ja Habecks Prämisse ist.
Mm. Ne? Das stimmt. Das ist eine Verbesserung, auf jeden Fall.
Genau. Im Detail gibt es dann auch noch, ne? Ich werde damit auch mit Sicherheit in der nächsten Wirtschaftskunde mit Rudi, der forscht ja auch an genau solchen Sachen, da wird es so Reibungsverluste geben, so Mitnahmeeffekte, Betrügereien, kann man da auch immer super machen, ne? So mehrere Investitionen doppelt tätigen und sowas alles. Dann gibt es Unternehmen, die hätten sowieso investiert und die kriegen jetzt auch das Geld. Das ist ja ungerecht. Ließe sich aber alles regeln. Ja, zumindest so weit, dass diese Reibungen minimiert werden würden.
Und vor allem, ich denke dann ganz oft so, ja, wenn diese Unternehmen sowieso investiert hätten, waren sie vielleicht an der Stelle auch einfach nur ein bisschen verantwortungsbewusster als die, die nicht investieren. Also, ne? Warum so, sollte man sie dafür nicht belohnen? Also es ist
ja genau, ja, sicher. Ja, der Mitnahmeeffekt wäre dann natürlich, dass ich eigentlich heute investieren wollen. Das ist so ein bisschen wie, warum kauft eigentlich keiner ein Elektroauto? Ja, weil die Batteriepreise so dramatisch fallen, dass in 3 Jahren das Elektroauto so dramatisch viel besser ist, dass ich lieber noch meinen klapprigen R4 jetzt weiterfahre. So, solche Effekte sind es ja auch. Also ich investiere halt heute nicht, weil ich weiß, dass ich morgen billiger investieren kann oder halt einen höheren Return auf mein Investment habe. Aber Mai, dann ist es halt so.
Ja, klar.
Weil irgendwie müssen wir da ja mal in die Gänge kommen. So, die Oppositionsparteien, CDU und FDP, sind dagegen und hätten lieber Steuer- und Abgabensenkung mit der Gießkanne.
Das ist so schön, wie du das gesagt hast. Mir wäre es fast nicht aufgefallen.
Schade. Wenn du nichts gesagt hättest, hätten wir es als Gewinnspiel machen können. Naja. Also die hätten gerne Steuersenkung, Abgabensenkung per Gießkanne. Ich vermute, weil davon auch Anwaltskanzleien profitieren würden und nicht bloß diejenigen Unternehmen, die auch wirklich investieren, auch im Sinne Habecks, ne, Modernisierung der Wirtschaft. So, weil wenn du mit der Gießkanne, wenn du das alles für alle billiger machst, 10%, ist natürlich super, dann stecke ich die Kohle wieder ein und investiere nicht, oder ich investiere in irgendwas, was das Gegenteil von Modernisierung der Wirtschaft ist. Weiß ich, eine neue Produktionsstraße für ein fossile Antriebssysteme irgendwie. Hm. Also, die Ökonomen finden die Idee tatsächlich durch die Bank, finden die Idee allesamt eher gut, sorgen sich aber ein bisschen darum, dass die nötigen Strukturreformen ausbleiben könnten dadurch. Mit anderen Worten, gute Idee, muss man aber nochmal drüber reden.
Ja.
Was im Übrigen auch das ist, was Habeck schreibt. Habe ich ganz am Anfang, am Anfang habe ich gesagt, Habeck, schreibt das da rein. Ja? Das hier ist das ist hier kurz angeschoben und dann wir müssen reden. Die Medien machen dann dummerweise, weil es die Medien sind und die so ihre eigene Aufmerksamkeitslogiken haben. Ne? Ich spitze jetzt mal was zu. Da steht dann halt in den Zeitungen, alle Ökonomen kritisieren Habecks Plan. Und dann sieht es ganz schnell so aus, als sei das Ding die mieseste Idee, die überhaupt irgendwann mal jemand aufgeschrieben hat. Ist sie aber nicht, meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Ding, wo, wie gesagt, ich an einigen Stellen durchaus noch Fragen hätte. Welchen Punkt ich noch wichtig finde, und dann hatte ich eben schon mal gesagt, darüber höre ich in diesen ganzen Konjunkturdebatten, in diesen ganzen Investitionsdebatten immer viel zu wenig, nämlich über die Frage, ob die Unternehmen denn überhaupt investieren wollen würden. Also die Frage, wie viel Geld habt ihr eigentlich auf der hohen Kante? Ist das so viel, dass ihr theoretisch investieren könntet, aber es nicht tut? Und warum tut ihr es nicht? Mhm. Und da sagt dann auch Fratscher vom Institut für Wirtschaftsforschung, dass es den meisten Unternehmen nicht an Geld mangeln würde, sondern denen mangelt es an Vertrauen, Zuversicht und an Projekten, in die sie lohnenswert investieren könnten. Mhm. Also jetzt nicht Flugtaxi, weil da kann man nicht lohnenswert investieren, wie wir ja gesehen haben diese Woche. Und damit wären wir dann wieder beim alten Problem dieser dysfunktionalen Rahmenbedingungen. Ja? Bloß um die zu ändern. Über die Prozesse in Bund, Ländern, Kommunen hinaus, über die parteipolitischen Grenzen hinweg, über die karrierebedingten Befindlichkeiten von einzelnen Politikerinnen und Politikern. Ja, die labern ja auch um ihrer selbst willen Scheiße, nicht nur um der Ideologie ihrer Parteien willen. Um das alles zu machen, fehlt uns jetzt die Zeit. Und trotzdem sollten wir uns drum kümmern. Und das finde ich halt das Charmante an Habecks Vorschlag. Und ich habe eine schöne Metapher gefunden dafür.
Her damit.
Deutschland hat Nackenschmerzen, also nimm eine Aspirin, dann kannst du dich erstmal wieder bewegen und dann gehst du aber die nächsten paar Wochen zur Physiotherapie und danach machst du regelmäßig Yoga, damit der Nacken immer frei bleibt.
Sehr schöne Metapher, Holger, sehr schöne Metapher.
Vielen Dank. Metaphernkönig Holgi.
Wir schauen wieder über den eigenen Tellerrand, über den Deutschen, ins Ausland mit Shamjaf. Und zwar geht es diese Woche um Deepfakes. Deepfakes in diesem Krieg im Sudan, aber auch Deepfakes allgemein. Also sie spielen ja leider im Jahr 2024 fast überall eine Rolle, wo es irgendwie Wahlen gibt, Konflikte gibt oder auch einfach so, weil Leute Spaß damit treiben. Welche Rolle diese Deepfakes im Sudan spielen, darüber berichtet uns die Scham.
Ich bin wieder auf Deepfakes gestoßen, weil letztens erst bei den Wahlen in der autonomen Region Kurdistan, Nordirak, da wurden auch Deepfakes benutzt. Da gab es eine sehr berühmte Deepfake-Audioaufnahme, eine manipulierte Audioaufnahme, die verbreitet wurde, die später zu heftigsten Debatten geführt hat. Und ich war einerseits sehr geschockt, dass diese Technologie auch schon so tief in die kurdische politische Landschaft schon eingegriffen hat, weil ich dachte mir so, eigentlich weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich noch nicht so daran gedacht hatte, aber ich dachte mir so, vielleicht sind kurdische Dialekte noch nicht richtig trainiert worden, deswegen vielleicht auch, dass die Technologie ein bisschen länger braucht, um bei uns irgendwie so viel Schaden anzurichten. Aber dann war sie eben da. Und dann hatte ich erst vor kurzem einen Artikel gelesen, wie Deepfakes in einem Krieg im Sudan eingesetzt werden. Und da hat Mohamed Suleiman für African Arguments eben einen sehr interessanten Artikel geschrieben gehabt. Auch interessant, weil er sehr, sehr viele konkrete Beispiele liefert und damit eben auch deutlich macht, welche verheerenden Auswirkungen eben diese Technologie bereits schon hat. Dabei ist es auch besonders alarmierend, dass die Deepfakes schon jetzt schädlich sind, obwohl sie beispielsweise sudanesische Dialekte noch nicht einmal perfekt nachahmen können. Also ich gehe mal kurz rein in die ganzen Beispiele. Da gab es ein gefälschtes Bild, das war einigen Monaten auf Facebook ziemlich krass viral ging. Das war auch auf meine Timeline auf Twitter. Es sollte angeblich einen Angriff der sudanesischen Armee auf die Al Jazeera Universität in Wad Madani zeigen. Das Bild wurde dann viel später durch Faktenchecks als Fälschung entlarvt, aber eben war überall zu sehen. Also auch bei jetzt BeobachterInnen eben wie mir, die relativ, sagen wir es mal, außen stehen, war dieses Bild bereits schon da. Man hat auch schon ein bisschen mit dem Auge, mit dem bloßen Auge, wenn man sich ein bisschen mehr mit Deepfakes beschäftigt hat, gesehen gehabt, okay, das sieht komisch aus. Das war das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, so, okay, Deepfakes sind das da auch angekommen. Es gab einen anderen Fall, da deckte die Daily Mail ein manipuliertes Video auf, wo eben der US-Botschafter im Sudan behauptet haben soll, dass die USA einen Plan hätten, den Einfluss des Islam im Land zu verringern. Es gab eins, die BBC hatte herausgefunden, in einem Deepfake, in dem der ehemalige Präsident Omar al-Bashir auf TikTok zu sehen war. Das hatte ich auch auf meiner TikTok-Timeline gesehen. Also hunderte von Tausende von Likes, Millionen von Views. Darüber hinaus gab es auch mehrere KI-generierte Tonaufnahmen, also was ich meinte mit diesen sudanesischen Dialekten, die schon nachgeahmt werden können. Da gab es eins, in dem der Anführer der sudanesischen Streitkräfte angeblich den Einsatz von Scharfschützen und die Ermordung von Zivilistinnen befohlen haben soll. Es hat sich auch viel später erst herausgestellt, dass es sich um ein Deepfake gehandelt hat, aber genau dieses Tonband wurde auch von vielen bekannten PolitikerInnen geteilt in dem Land. Es gab auch zudem Fälle, wo Deepfakes entstanden sind, wo sie eigentlich eher humorvoll gemeint waren, also sarkastisch eher gemeint waren, aber eben sehr, sehr ernst genommen wurden. So wie etwa zum Beispiel ein Video von Hemeti, dem paramilitärischen Anführer der RSF, der wurde bei so einem Singen eines Liedes gezeigt. Das Video eigentlich sollte satirisch sein, wurde jedoch eben hunderttausendfach geteilt, als authentisch wahrgenommen. Ein weiteres Beispiel, ein manipuliertes Telefongespräch, in dem sich ein Politiker über den Armeechef lustig gemacht haben soll. Da wurden öffentlich zugängliche Sprachproben verwendet, um eben den Deepfake zu erstellen. Also der Artikel lohnt sich auf jeden Fall sehr, weil er sehr eindrücklich beschreibt, wie eben diese Deepfakes verbreitet werden, in welchen Kontexten sie verbreitet werden und macht auch tatsächlich sehr deutlich, dass Social Media zu eben das geworden ist, dass es auch bei uns ist, nämlich zu einem, und ich fand es sehr treffend beschrieben, zu einem blutlosen, aber nicht weniger gewaltvollen Schlachtfeld. KI-generierte Deepfakes verbreiten auch bei uns und auch im Krieg jetzt in Gaza vermehrt Falschinformationen, manipulieren die öffentliche Meinung. Und jetzt zurück zu Sudan. Es gibt Faktencheck-Organisationen, die sich gezielt mit Deepfakes in Sudan beschäftigen. Es gibt eine Fact-Checking-Organisation in Sudan, die Beam Reports, die arbeitet sehr, sehr intensiv daran, seit letztem Jahr eben Desinformationen, Fehlinformationen zu bekämpfen und haben auch letzte Woche, glaube ich, einen Bericht dazu veröffentlicht, wie ihre Arbeit genau ausschaut und eben gesagt, dass sie eigentlich gerade viel, viel mehr Angst haben vor Audio-Deepfakes, weil sie sagen, dass Audio-Deepfakes die Lage tatsächlich noch sehr verschärft und argumentieren auch, dass die Verbreitung von Des- und Fehlinformationen deswegen so weiter ansteigt, weil eben ein Mangel von On-the-Ground-Berichterstattung einfach da ist. Also es gibt zu wenige journalistische Augen, die eben die das alles berichten, verifizieren. Die Herausforderung bestehe auch darin, dass viele Fact-Checking-Tools nicht allgemein zugänglich sind und oft technische Expertise erfordert, also große technische Expertise erfordert. Zudem sind auch diese Tools nicht immer zuverlässig, da sie ja von Trainingsdaten ja auch abhängen und sie hängen ja auch von der Qualität und der Vielfalt der Trainingsdaten ja auch ab. Und das schafft diese Abhängigkeit, schafft eben Herausforderungen, vor allem in Bezug auf Biases, die man ja auch haben könnte. Aber es gibt auch gute Nachrichten, also die ich irgendwie so ein bisschen auch rausgelesen habe. Die gute Nachricht ist, dass eben Deepfakes bislang relativ leicht enttarnt werden können, im Bezug auf Sudan. Das liegt vermutlich auch viel daran, dass eben viele der KI-Modelle nicht ausreichend trainiert sind. Also ich weiß, man hört ja immer wieder diese Kritik, dass KI ja sehr auch rassistische Resultate erzeugen kann, weil eben sie nicht ausreichend trainiert sind und weil sie, wenn sie trainiert sind, dass sie eben mit verschiedenen Biases trainiert werden. Ja, diese Kritik ist auch legitim, aber eben dadurch, dass diese KI-Modelle gerade nicht ausreichend trainiert sind, um etwa die verschiedenen sudanesischen Dialekte realistisch nachahmen zu können, ist es halt eben so, dass sie bisher relativ einfacher enttarnt werden können, weil es eben einfach wirklich wie ein Roboter klingt oder diese Voice-Cloning-Modelle einfach weniger effektiv sind. Klingen einfach sehr künstlich, mechanisch. Und also so ungeschulte HörerInnen können dann auch schneller erkennen, dass es sich nicht um echte Menschen handelt. Und die andere gute Nachricht, die ich da ein bisschen so raushöre aus dem Bericht oder rauslese, ist auch, dass einfach auch Social-Media-Plattformen auf jeden Fall sehr viele Maßnahmen gegen die Verbreitung von Deepfakes ergriffen haben. Aber all in all bleibt auf jeden Fall sehr viel Arbeit zu tun, da diese Inhalte in Ländern wie eben dem Sudan nach wie vor sichtbar sind. Also diese Inhalte wurden immer noch nicht gelöscht. Sie sind immer noch auf den Plattformen, was vermutlich auch daran liegt, dass es eben nicht so viele oder wahrscheinlich auch nicht, mehr gar keine, weiß ich nicht, aber nicht so viele Content-ModeratorInnen gibt, die eben genug lokales Kontextwissen eben haben. Genau, ich wollte das unbedingt zum Thema machen, weil ich immer wieder mit Deepfakes in Verbindung gerate, vor allem wenn ich für Nachrichten, also für meine eigenen, für eine Newsletter eben viel Recherche betreibe und immer wieder merke, so kann ich dieses Bild benutzen? Ist dieses Video überhaupt echt? Wer hat das gepostet? Und ich bin ja mit meiner Medienkompetenz, mit meiner Nachrichtenkompetenz, würde ich sagen, bin ich ja noch mal ein bisschen geschulter, aber ich kann jedem nur raten, sich immer solche Beispiele, konkrete Beispiele näher anzugucken, so dass man diese gesunde Skepsis nochmal erhöht. Also beim Konsumieren von Nachrichten online wirklich zu denken, so ich sehe das gerade, was ich sehe, aber kann ich dem vertrauen? Vielleicht nochmal diese zweite Frage öfter zu stellen, würde vielleicht hoffentlich einfach zu einer informierteren Debatte online führen.
Ihr Wort in Gottes Ohr.
Ja, was ich ganz, ganz interessant finde, ist auch gerade der Sudan ist ja eine dieser Krisen, die zwar berichtet wird, aber gefühlt immer unterberichtet bleibt.
Voll.
Irgendwie. Das habe ich, als es um Sudan ging, habe ich gedacht, ach guck, das passt ja, weil jetzt ich kann das jetzt sehr gut benutzen, um Werbung für eine andere Produktion von mir zu machen. Ich habe nämlich tatsächlich unter dieser Überschrift vergessene Krisen. Ich habe gedacht, eigentlich müssen wir mal gucken, was es da noch so gibt. Ein bisschen rumtelefoniert, um genau zu sein, quer durch Afrika telefoniert tatsächlich, über mehrere ARD-Studios, bis ich Stefan Ehlert gefunden habe. Stefan Ehlert fängt jetzt demnächst im ARD-Studio in Rabat an und hat aber vorher 5 Jahre in Mosambik gelebt. Und Mosambik ist absolut unterberichtet. Also das ist ein Land am Abgrund. Das ist echt krass. Die haben alles an Krisen, was man sich nur wünschen kann. Die hatten ja diese Woche auch Wahlen. Da ist es dann ja auch wieder hoch hergegangen. Ist ja auch der Anwalt der Oppositionspartei ist erschossen worden und sowas. Also wirklich krass. Sie haben eine politische Krise, sie haben eine ökonomische Krise. Die haben islamistischen Terrorismus im Land, was praktisch keiner weiß. Ich wusste es vorher nicht. Ich vermute mal sonst auch niemand. Es gab in Cabo Delgado, ich leg mich fest, ich habe das Datum vergessen, kürzlich, ein Terroranschlag, der so viele Opfer gefordert hat, dass erst der 7. Oktober in Israel das Ding getoppt hat. Mhm. Also ein Terroranschlag, der in den Opferzahlen zwischen 9/11 und dem 7. Oktober gelegen hat. Und da hat praktisch niemand drüber berichtet. Das ist total krass. Also es ist so ein Land, keiner kennt es, also ich weiß praktisch nichts darüber. Ja, es ist für alle, die sich jetzt fragen, Mosambik. Das liegt gegenüber von Madagaskar.
Ja.
Nur halt auf dem Festland.
Ja.
Ja, und das ist eine interessante Sendung. Unter anderem haben die keine Schimpfwörter.
Das ist ja auch interessant.
Das ist lustig, ne?
Vorstellen.
Alles im Arsch, aber keine Schimpfwörter.
Oh Gott, wie soll man da überleben?
Ja, ich tue es mir in die Shownotes. Fand ich irgendwie.
Klingt sehr spannend.
So ein bisschen gepasst. Ich fand es auch eher aufschlussreich, ja.
Kommen wir zur guten Nachricht. Großbritannien Und die Privatisierung. Das ist ja so ein...
Die Privatisierung Großbritanniens.
Ja, kann man eigentlich so sagen, genau. Also, oder sagen wir die Privatisierung von allem Möglichen in Großbritannien. Das war ja so in den 90er Jahren der heiße Scheiß. Und also nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier. Aber es kam eben, fand ich, sehr stark auch aus Großbritannien. Jetzt hat das Handelsblatt, das ist schon ein paar Monate her, von Thatchers Erblast gesprochen. Und in Großbritannien sieht diese Erblast so aus, dass die Flüsse stinken, die Züge fahren nicht, Energiepreise waren für viele absolut unbezahlbar geworden und vieles, vieles mehr. Also private Unternehmen haben dort einfach alles Mögliche betrieben, was in vielen anderen Ländern irgendwie der Allgemeinheit gehört und haben eben Profit daraus geschlagen. Und eines der vielen Probleme, die Großbritannien deswegen hatte und ein riesengroßes Problem, war das Wasser. Wasser ist in Großbritannien aktuell noch komplett in privater Hand, was diverse unangenehme Folgen hat. Logischerweise als erstes für die Bevölkerung der Wasserpreis ist zu hoch, aber auch die Wasserqualität hat gelitten, Wasserverschmutzung gab es dort, das ist wieder schlecht für die Gesundheit, für die Umwelt und so weiter und so weiter. Also eine riesige...
Und auch irrsinnige Transportverluste müssen die da haben, auch beim Wasser.
Ja, weil die Rohre also kaputt sind und keiner die instand gehalten hat, weil... Ja. Ne?
War da nicht sogar eine deutsche Firma mit für verantwortlich,
die
damals Thames Water gekauft hat?
Thames Water ist eine der großen, großen Firmen, die wieder genannt werden. Ja, ich weiß gar nicht, ob da irgendwie eine deutsche Firma beteiligt war. Jedenfalls gab es deswegen jetzt unter der neuen Labour-Regierung in Großbritannien unter anderem eine Kommission, die mögliche Auswege aus dieser wirklich furchtbaren Wassersituation entwerfen sollte. Und es gibt verschiedene Ideen, aber die sind alle so in eine ähnliche Richtung. Also klar, da wird eine Verstaatlichung diskutiert, das könnte eine Idee sein. Aber der wahrscheinlichste Weg, der da skizziert wird, ist, dass man per Gesetz sagt, Wasser darf nicht durch Profitgier irgendwie verdreckt, verknappt oder verteuert werden. Sprich, Wasserunternehmen müssen mindestens gemeinwohlorientiert, sprich Non-Profit-Unternehmen werden. Und das finde ich tatsächlich auch eine relativ gangbare Idee, weil ja immer diese, wir haben ja ähnliche Diskussionen in Deutschland, weil damals, es war ja nicht nur Thatcher, sondern Tony Blair mit seiner Labour Party hat ja diese Politik einfach weitergeführt und dann auch noch die hiesige SPD damit angesteckt. Deswegen haben wir auch Ende der 90er oder Mitte, Ende der 90er super viel privatisiert hier in Deutschland und ärgern uns jetzt an manchen Stellen. An den meisten Stellen. Und dann kommt ja immer die Debatte. Ja, aber wenn wir es zurückkaufen, dann wird es noch teurer sein, als wie wir es damals verkauft haben. Und das stimmt ja auch. Und ich glaube, wenn man sagt, per Gesetz, so bestimmte Dinge dürfen einfach gar nicht mehr profitorientiert sein, die müssen gemeinwohlorientiert sein, dann können die Firmen ja diese Dinge behalten. Aber dann muss alles, was sie an Gewinn erwirtschaften, wieder in diese Sache gesteckt werden. Ja. Also reinvestiert. Und das finde ich.
Wie ist denn da der Workaround? Stiftung gründen und oder gibt es da garantiert irgendeinen Workaround?
Bestimmt.
Ja gut, den Managern halt sehr viel Geld bezahlen und so, ja, okay.
Ja, aber das hat ja alles immer auch Obergrenzen. Also insofern können wir gerade an Großbritannien quasi sehen, wie man diese Privatisierung in den 90er langsam wieder zurückdreht und langsam wieder Kontrolle über Infrastruktur und solche Güter wie Wasser oder Energie zurückbekommt. Und das finde ich tatsächlich eine sehr gute Nachricht, weil damals haben wir es denen schon nachgemacht und vielleicht können wir in 5 bis 10 Jahren es denen wieder nachmachen.
Ja, ist jetzt mittlerweile auch genug Kohle in die Taschen der Eigentümer umverteilt worden von unten. Es war übrigens RWE, die an Thames Water beteiligt waren. Die hatten das damals gekauft, um die 2000er Jahr, wie nennt sich das? Jahrtausendwende rum. So, um die Jahrtausendwende rum hatten die das gekauft und wollten da richtig fett Kohle rausziehen. Und dann haben die Londoner aber gesagt, leck mir mal Arsch und haben Proteste und Demos gemacht und so. Und dann hat RWE das 2006 wieder verkauft, das Ding. Aber der Plan war halt, möglichst viel Gewinn daraus zu ziehen, was dann danach die Käufer vermutlich auch gemacht haben. Aber das sind so Heuschrecken, haben das dann übernommen. Hm. Heuschrecken. Ich habe auch noch eine gute Nachricht, ist mir dabei eingefallen. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren in den USA eine sogenannte Residential CCHP Challenge. CCHP sind Cold Climate Heat Pumps, also Wärmepumpen für kalte Umgebungen. Das ist so ein Wettbewerb, ne? Hier, wer die Beste bringt, kriegt einen Preis oder irgendwie sowas. Haben sich jede Menge Unternehmen daran beteiligt. Und sie haben Cold Climate Heat Pumps gebaut, die zuverlässig bei minus 26 Grad noch arbeiten und die Anforderungen in diesem Wettbewerb an die Energieeffizienz erfüllen. Also wo du jetzt nicht ohne Ende rein fossiles Zeug reinpumpen musst, damit es so aussieht, als würden die noch arbeiten. Also du kannst, es gibt im Grunde kein Argument mehr gegen Wärmepumpen, also kein Kälteargument mehr gegen Wärmepumpen. Vor allen Dingen deshalb, weil diese Dinger in den USA schon marktreif sind und es sogar zwei Hersteller gibt, die die Dinger schon in Produktion haben und verkaufen.
Cool, damit sind wir beim Limerick der Woche und unser Wochendämmerungspoet lässt sich diese Woche entschuldigen. Er hat uns also keinen Limerick zum Thema. Was war denn das Thema? Ah, Staubsauger.
Ich nicht die leiseste Ahnung.
Staubsauger oder Staub. Da hattest du noch mit mir verhandelt und ich glaube, das kam auch ein bisschen bei der Hörerschaft so an, dass sie sich aussuchen können, ob es Staubsauger oder Staub ist. Mm. Was war denn dein Lieblingslimerick aus der Hörerschaft?
Ein Staubsaugroboter aus Metz hat neuerdings WLAN und Netz, hat heute nichts zu tun und denkt, statt zu ruhen, gehe ich jetzt zu Twitter und Hetz. Von Jo oder Joe war der.
Oh, sehr schön. Genau, wenn nämlich Lena war das. Ich hatte ja schon so angedichtet, was man machen könnte mit dem Staubsauger. Und da hat Lena tatsächlich einfach den Ball aufgenommen und hat weiter gedichtet. Mein Roboter ist sehr kokett und saugt mir stets brav das Parkett. Voller Kraft im Gehäuse jagt er Lurch und Wollmäuse in Ecken und auch unterm Bett. Lurch und Wollmäuse sind anscheinend das Gleiche, wobei ich das Wort Lurch für Wollmäuse Lurch noch nie gehört habe.
Ich auch nicht. NATO-Maus kenne ich aber.
NATO-Maus?
Ja, NATO-Maus.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, aber wenn du in die Kasernen früher, jetzt wird dir nicht mehr so viel vorgehalten, früher wurden ja Kasernen, leere Räume sozusagen in Kasernen vorgehalten für NATO-Truppen. Mhm. Und das waren halt abgeschlossene Schlafräume und sowas alles. Und wenn du einen Raum lang genug unbenutzt lässt, wird irgendwann sich eine Wollmaus irgendwo finden. Und das waren die NATO-Mäuse.
Mhm. Okay, interessant. Was machen wir diese Woche für ein Thema?
Och, Impulse, nee.
Ich hätte Margaret Thatcher im Angebot. Aus meinem
Neoliberalismus?
Naja, ich meine, man macht ja immer so Personen. Es war eine Margaret aus, wo auch immer sie herkam, keine Ahnung.
Stockton-upon-Underpentonon-Trent-Crim, The Independent. Ja, mach halt. Ich darf ja nichts mehr sagen. Man darf heutzutage ja nichts mehr sagen.
Holger Klein wird zensiert in seiner eigenen Sendung. Okay, dann nehmen wir Margaret Thatcher und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Die Wall Street atmet durch.
Dienstag.
Wenig Bewegung an der Wall Street.
Mittwoch.
Hohe Anleihezinsen bremsen Wall Street aus.
Donnerstag.
Tesla-Kurssprung stützt die Börsen.
Und Freitag.
Und jetzt sehen wir ein ganz, ganz seltenes Exemplar sinnvoller Überschriften in der ARD-Börsenberichterstattung. Erneute Verluste im DAX, Ölpreise ziehen an.
Hm.
Ne?
Ja.
Einfach nur eine Zustandsbeschreibung, so wie man es eigentlich machen müsste, seriöserweise und nicht durch Zuschreibung.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder auch einfach ergänzen?
Also, wir fangen mal am Anfang der Sendung an. Und zwar hattest du da, glaube ich, so sinngemäß gesagt, dass AfD und BSW darüber nachdenken, einen Untersuchungsausschuss zu Corona ins Leben zu rufen. Und tatsächlich ist das nicht mehr nur ein Nachdenken, sondern dieser Ausschuss kommt jetzt in Sachsen. Also zusammen hatten die beiden genug Stimmen, um diesen Antrag durchzuwinken. Was ich dann aber in dem Zuge auch, naja, fast schon lustig, es kommt mir irgendwie ein bisschen wie das falsche Wort vor in diesem Zusammenhang, aber ironisch fand, war, dass das BSW zwar einerseits gerne diesen Antrag mit der AfD zusammen beschlossen hat, gleichzeitig aber auch direkt wieder gestänkert hat, wahrscheinlich um zu signalisieren, politisch gleich machen lassen wollen wir uns hier nicht. Und da sagte die BSW-Vorsitzende aus Sachsen, Sabine Zimmermann, die Partei, also sie meint die AfD, die Partei hatte 4 Jahre Zeit, um zu reagieren. Erst als das BSW einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie zum Wahlkampfthema erhoben hat, kam die AfD mit einem eigenen Antrag um die Ecke. Also man verbindet sich, aber man hatet auch ein bisschen gegeneinander. Mhm. Dann, ja, habt ihr mich ein bisschen auch auf die Suche geschickt. Was sind denn jetzt eigentlich die BRICS? So richtig hundertprozentig sagen, kann ich es dir ehrlich gesagt nicht. Aber ich lege hier mal offen, was ich rausgefunden habe. Also, wie du ja auch schon angesprochen hattest, die Bezeichnung gab es sozusagen vor dem Zusammenschluss. 2001 hat der Ökonom Jim O'Neill den geprägt, der war damals bei Goldman Sachs tätig. Und 2006 hat sich dieses Bündnis dann offiziell gegründet. Und man kann dort auch, wenn man als Staat Mitglied werden will, einen formellen Antrag stellen, um aufgenommen zu werden. Gleichzeitig ist aber die Frage, wie beschreibt man die BRICS jetzt eigentlich? Also welche Organisationsstruktur steht eigentlich dahinter? Oft wird von einer Gruppe oder eben auch einem Bündnis gesprochen, manchmal auch von einem Mechanismus, wo ich auch ehrlich gesagt mehr Fragen danach hatte, als durch diesen Fakt beantwortet wurden. Und zum Beispiel ist es ja auch so, dass die EU eben nicht mit den BRICS als Gemeinschaft verhandelt, sondern bilateral mit den Staaten, weil es eben auch so ein sehr heterogenes Bündnis ist. Mhm. Ich habe da eine Quelle vom Bundestag verlinkt für alle, die sich noch weiter einlesen wollen, aber mein Eindruck jetzt nach der Recherche ist so ein bisschen, Holger, und du hattet beide recht, oder du hattest mehr recht als Holger, aber yes, hundertprozentig beantworten konnte ich das leider nicht.
Okay.
Dann die Frage, ist Nordkorea eigentlich eine Atommacht? Da habe ich auch noch mal ein bisschen rein recherchiert und wie man sich ehrlich gesagt ja auch denken könnte, ist es gar nicht so leicht, das zu sagen, weil eben die internationale Atomenergiebehörde seit 2009 keinen Zugang mehr zu Nordkorea hat. Es ist aber so, dass Satellitenbilder eben zeigen, es gibt dort Urananreicherungsanlagen und verschiedene Forschungsteams schätzen auch die Bestände an Atomsprengköpfen auf zwischen 50 und 90 Stück. Und Nordkorea besitzt tatsächlich auch eine Menge Trägersysteme, bis hin auch zu Interkontinentalraketen, die also sogar bis zur USA reichen könnten. Was man aber jetzt nicht so genau weiß, ist, ob Nordkorea über eine sogenannte Wiedereintrittstechnologie verfügt. Und das heißt, also bei so langen Distanzen, da verlassen die Sprengkörper zeitweise auch die Erdatmosphäre und in der Regel verglühen die eben, wenn sie wieder eintreten. Wie das da aussieht, weiß man einfach nicht hundertprozentig. Dann haben Holger und du einfach mal so ganz nonchalant nebenbei den Begriff Friendshoring benutzt. Ich dachte, für alle, die auch nicht genau wissen, was das ist, erkläre ich das mal kurz. Es leitet sich eigentlich schon sehr aus dem Begriff ab, aber als Friendshoring wird eben eine Beschränkung des internationalen Handels bezeichnet auf Länder, die gemeinsame Werte teilen. Ja, Punkt. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon richtig erklärt mit dem Sondervermögen. Letztes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass ein Sondervermögen, das für Corona bestimmt war, dass diese Mittel eben nicht in einen Klimafonds übergeführt werden dürfen und dass das nicht rechtens war.
Mhm. Der Klimafonds war es, genau. Wir wussten, glaube ich, nicht mehr, wofür die Mittel benutzen.
So war es. So. Energie- und Klimafonds.
Mhm. Super.
Das war's von mir.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung hat Holger Schluck auf und wir bedanken uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das seid ihr, unsere Hörerinnen und Hörer. Ohne euch gäbe es die Wochendämmerung nicht und wir könnten einpacken. Falls ihr da noch nicht dabei seid und wir könnten wirklich jede Unterstützung brauchen, dann
alles.
Schaut mal auf...
Eure Erstgeborenen nehmen wir auch.
Wochendämmerung, nein. Ich bin froh, dass meine Kinder endlich erwachsen sind. Nicht nochmal von vorne anfangen.
Aber ein Hund. Aber dann ein Hund.
Ja, aber das ist endlich. Auf eine Art.
Kinder auch.
Nee, auf eine Art nicht.
Auf eine andere Art.
Jedenfalls, bitte unterstützt uns auf wochendämmerung.de. Findet ihr alle Wege, wie ihr es tun könnt. Eine davon geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor oder was auch immer ihr da reinschreibt in diese Felder. Und das kommt jetzt.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
DINS 1.
Martin Afanasiev.
US-Bürger, die im Ausland leben, sind wahlberechtigt. Sie müssen sich in dem US-Bundesstaat registrieren, in dem sie zuletzt gewohnt haben. Auch wenn sie keinen festen Wohnsitz mehr in den USA haben. Jetzt ist die Zeit dafür. Weitersagen.
Wing Commander Lord Fleshards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind ausbleibende Reaktionen auf das Auftauchen von nordkoreanischen Truppen in Europa.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Dem Dösewicht, ihm seine kleine Katze Imri hat ein Lymphom. Die Behandlung kostet über 1000 Euro und soll gut anschlagen. Das schenkt ihr vielleicht noch 2 bis 3 Jahre. Wie legt man ethisch eine Finanzgrenze fest?
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der sich fragt, was zur Möhre?
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Mary Bell Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Babette Bauer.
Alexander Bunsack hat sich in Lissabon verliebt und genießt jetzt zu Hause Fischkonserven von Thiago Ferreira.
Und hier der Fanclub.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Wenn wir doch alle wissen, dass unsere Zeit endlich ist, dann sollten wir diese doch nutzen, um was Positives zu hinterlassen. Auch wenn uns damit ein Platz in den Geschichtsbüchern verwehrt bleibt. Aber vielleicht ist das auch der Grund für das Handeln so mancher.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Moste Techi bestätigt, dass er ein Mensch ist, sei er Mensch.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katane.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Herbst, auf dem Feld die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
In der letzten Wochendämmerung habe ich gelernt, dass man sich mit Masken vor Influenzern schützen kann. Entschuldigung, ich höre gerade Influenza, nicht Influenza.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz voll mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Der neue Generalsekretär der SPD gehört nicht zu den Befürwortern des Ausbaus der Schienenwege in Deutschland. Lars Klingbeil wird's freuen.
Pia und Thomas und Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Der Emmenfrittenbach ist ein typischer Oberbachler Graben.
Ich würde eher sagen, Julius Jäser ist in Gelbien angekommen. Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Martin Barfuß arbeitet zwar zurzeit nicht, ist aber trotzdem müde, weil er jetzt mehr Zeit hat, sich das traurige Weltgeschehen anzusehen. Gähn.
Meine popkulturellen Zitate sind einfach viel zu alt für Leute wie dich, habe ich immer das Gefühl. Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Man wird nicht jünger. Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kami Kasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Nolz und Salewski. Wir sind keine Kanzlei.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Die CSU lügt, schon allein mit dem S in ihrem Namen.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Jonas und Nathalie.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Weltnudeltag und den International Artist Day aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel,
Adrian Renner,
Sabine Repschläger,
Miriam Richter wie der Henker,
Marc Riese,
Mike Crutchburns,
Anna Roth,
Sven Rudloff,
Roland S.,
der Schommi sagt Danke,
Jürgen Schäfer,
Janine Schöne,
Danke und schöne Grüße,
Dirk Schumann,
Lisa und Sebastian,
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da,
Daniela Stark,
Christian Steffen,
Pommes Stein,
Saunaziegelstein,
Die Steine werden knapp, hier ist eine Tonne Geröll,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Günther Stück,
Claudia Tajov,
19,
Somebody once told me the world is gonna roll me,
Moritz Timm
und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
lassen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth im Herbstwind Drachen steigen. Hui!
Martin Unterlechner,
Jan van Finkenreue,
Henning Feller,
Robert Ferst,
Audra Fischer,
schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Tim Weber,
schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art und so weiter.
Schleichwerbung,
Martin Wittmann,
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth,
Sascha wünscht einen schönen Sommer, Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Vrindt-Podcast ein.
Das steht da nicht.
Nein?
Da steht natürlich der Lila-Podcast.
Verdammt!
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Roland, der Freshcuber, ist vom 1. bis 3. November im Mathematikum Gießen und zeigt Tipps und Tricks zu allen möglichen Zauberwürfeln. Kommt vorbei und besucht die Ausstellung 50 Jahre Rubik's Cube.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Zu viele Soldaten in die Ukraine geschickt. Südkorea nutzt Chance und überfällt Nordkorea.
MeToB sagt, Kyrillisch war nur Aussprachehilfe, aber Sotra-App übersetzt Niedersorbisch. Meto was Wutschopnje? Wutschopnje?
Wutschopnje. Thomas Kohler.
Jennifer und Norbert.
Heike Rasmussen, warum stehen die denn auf einmal hinten?
Die stehen hinten, weil ihre Mitgliedschaft ausläuft.
Oh mein Gott.
Ja, ich habe vergessen, den Nachnamen auch zu sortieren. Sorry. Sonst merkst du es nicht. Also die
stehen Oh Gott. Wir werden arm wie die Kirchenmäuse.
Es kommen ja hoffentlich wieder neue Leute nach. Waren wir gerade bei Heike Rasmussen, hast du gesagt, ne? Mm. Norbert Renner.
Jan und Steffi.
Larissa Struzzina.
Und Ingo Weiser.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Das war die Wochendämmerung vom 25. Oktober 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.